Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses, an den Mikros bei der Dissenspflege. Heute, wie immer, für euch, Andreas
und Sebastian. Andreas, erstmal wünsche ich dir ein frohes neues Jahr und nicht nur dir, sondern auch euch da draußen natürlich. Und sag mal, wie geht's dir? Wie hast du die letzten Wochen, die Feiertage und den Jahreswechsel so verbracht?
Ja, erstmal möchte ich dir und auch euch da draußen ebenfalls ein gutes neues Jahr wünschen. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Dissenspflege, die wir auch im neuen Jahr betreiben. Und da haben wir viele spannende Themen und auch sicherlich mehr Dissens oder vielleicht auch manchmal mehr Dissens.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Ja, ich bin ja so harmoniebedürftig, ja. Das weißt du ja. Aber wir können auch Dissens. Ja, die Feiertage waren sehr, sehr schön. Das hatten wir davor auch schon gesagt, das war jetzt einfach nötig, einfach so ein bisschen runterzufahren. Das war wirklich schön, gemütlich, bisschen Skifahren, bisschen nichts tun, schön Silvester gefeiert und ja, einfach ein paar schöne Tage gehabt. Bei dir auch?
Bei mir ganz genauso. Also ich habe auch wirklich Urlaub gebraucht, so kurz vor Weihnachten. Und Weihnachten war einfach relaxed mit Familienbesuch vor allen Dingen. Und dann haben wir tatsächlich die Tage danach wirklich sehr viel nichts getan. Gefaulenzt, hier ein bisschen mal spazieren gewesen, aber wirklich nichts Großartiges. Dann ins neue Jahr ordentlich reingefeiert. Jetzt geht's ja auch bald schon wieder los, ne, mit allem.
Ja, leider und irgendwie auch schön wieder, aber irgendwie man könnte sich auch so dran gewöhnen. Aber zum Abschluss haben wir heute das Highlight, dass wir uns nämlich heute wieder live gegenüber sitzen bei dir in Freiburg. Und das ist auch so ein bisschen wie Urlaub für mich, also auch deutlich wärmer als bei uns. Und freue mich, dass wir hier heute Gast sein dürfen bei euch.
Nicht zu danken. Ich freue mich, dass wir das Ganze mal hier machen können, dass du den Weg auf dich genommen hast. Das war ja, es ging ja sogar, ne? Also es war so Halbbahnchaos. Aber
überraschenderweise gibt's im Januar Schnee und das bringt die Bahn immer vor große Probleme. Aber hat geklappt. Ich habe nur 10 Minuten Verspätung gehabt und muss sagen, das ging. Ich wollte noch eine Geschichte erzählen, die ich in den Tagen an Silvester tatsächlich erlebt habe beziehungsweise erfahren habe, und das dürfte uns beide sehr freuen. Nämlich, ich habe von einer Hörerin erfahren oder einer Familie, die unseren Podcast auch hört.
Ja.
Und dann wurde mir berichtet, dass die Tochter der Familie, nachdem sie uns gehört hat, jetzt den Plan hat, später mal Philosophin zu werden.
Eieieiei.
Was will man mehr, oder? Hat sie also nicht abhalten lassen von den vielen Dissensen, im Gegenteil. Kann man nur ermutigen, das weiter durchzuführen. Ja,
also. Ja, wollte ich halt, da können wir ja mal einen Dissens drüber führen, ob man das Leuten dann empfehlen sollte, könnte, dürfte.
Müsste
vielleicht sogar, aber das ist vielleicht mal ein Thema.
Wir erinnern uns an die Folge, wo wir über die stehenden Ethikerinnen gesprochen haben. Also im schlimmsten Fall ist es ja so, dass man als Philosophin, als Philosoph dann noch ein üblerer Mensch wird, als man davor war.
Wir ziehen uns dahinterher Verbrecherinnen und Verbrecher.
Ja, aber wir haben auch schon über Kausalität und Verursachung gesprochen. Wir sind da dann nicht schuld.
Also. Wir sowieso nie, aber das ist ein anderes Thema. Naja gut, aber also wir sind heute also zurück, ne, nach wie lang war unsere Pause dann jetzt? 3 Wochen, ne, und freuen uns auf viele weitere Sendungen der Dissenspfleger. Wir haben auch schon viele Ideen und wir haben auch eine eigentlich wirklich kleine Änderung, aber vielleicht erwähnen wir sie trotzdem kurz.
Ja, ist gut.
Bisher haben wir es ja so gemacht, dass wir alle 2 Wochen sogenannte kürzere Sendungen gemacht haben und alle 2 Monate eine längere, die sich vor allen Dingen durch ihre Interviews ausgezeichnet hat. Da hatten wir immer Interviewpartnerinnen und Partner.
Und eine thematische Fokussierung. Genau, eine
bestimmte thematische Fokussierung. Und bisher war es ja so, dass wir die kürzeren Sendungen immer freitags hochgeladen haben, diese längeren, sogenannten längeren, an einem Dienstag eben alle zwei Monate. Und das erklärt sich ja so, dass wir in unserer ursprünglichen Planung eigentlich überhaupt nur alle zwei Monate senden wollten oder was hochladen wollten. Und dann haben wir aber relativ kurz nach Start ja auf zwei wöchentliche Ausgaben umgestellt, ne? Und irgendwie hat sich jetzt ja auch herausgestellt, dass diese in Anführungsstrichen kürzeren Sendungen selten wirklich kürzer sind.
Ich erzähle immer noch daheim auch von den kürzeren Sendungen und keiner weiß, wovon ich spreche, weil die nicht wirklich kürzer sind.
Ich habe die ja auch immer noch als Mini-Sendung abgespeichert.
Als Mini sogar. Noch eine neue Kategorie. Genau.
Naja, wir haben uns jetzt jedenfalls überlegt, das bringt ja alles irgendwie durcheinander. Also wir sind alle zwei Wochen freitags und dann in einem bestimmten Rhythmus irgendwie dann noch dienstags dazu. Von daher besteht die Änderung einfach darin, dass wir ab sofort zwei wöchentlich freitags an den Start gehen und eben entsprechend alle, kommt ein bisschen auf die Monate an, drei bis fünf Sendungen, eben eine Sendung zu einem bestimmten Thema mit Interviewgast haben werden. Und die Sendungen dazwischen, die ehemals Mini-Sendungen oder kürzeren Sendungen werden eben wie gehabt verschiedene Rubriken bedienen. Also zum Beispiel die Entdeckungen der Woche, unseren Fragenfang, was haben wir noch gehabt? Ein paar neue haben wir uns noch überlegt, die vielleicht
die mal so langsam ausrollen.
Genau, die mal nach und nach ausrollen werden. Viel ändert sich also letztlich nicht, aber was sich ändert, es gibt uns jetzt halt alle zwei Wochen freitags.
Genau, ist für unsere Planung und aber auch für eure Planung, könnt ihr euch jetzt in den Kalender schreiben, alle zwei Wochen kommt die Dissenspflege.
So ist es, genau.
Cool. Ja, super. Und dann würde ich doch aber sagen, wir steigen direkt heute ein. Wir haben so ein bisschen auch die Überlegung gekriegt oder selber auch die Überlegung gehabt, dass wir doch sehr harmonisch unterwegs waren. Ich würde das dem weihnachtlichen und der vorweihnachtlichen Stimmung zuschreiben. Und ich selber bin auch sehr harmoniebedürftig, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir Themen finden werden, die auch Dissens nochmal deutlich herausarbeiten und gleichzeitig aber das auf eine gute Art und Weise tun, auf eine Weise, die eben auf die Argumente Acht gibt, die auf den anderen eingeht und dann vielleicht bei einem Dissens stehen bleibt oder dann auch die Punkte identifiziert, wo es keinen Dissens gibt, aber ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, verbal prügeln werden wir uns schon noch in der nächsten Zeit.
Der Ton wird rauer.
Genau. Also, bevor wir jetzt dann wirklich zu den Entdeckungen kommen, möchte ich nochmal sagen, wer von euch Ideen hat, Kommentare, Anmerkungen, Rückfragen, sonstige Hinweise oder mit uns einfach so in Kontakt treten möchte, die darf das gerne tun. Wir freuen uns wirklich sehr über jegliche Form von Hinweisen, von Kritik, von Kontakt über unsere E-Mail-Adresse info@dissenspflege.de, über die Social Media, Instagram, Blue Sky, Twitter oder X.
Ja.
Über unsere Homepage. Über unsere Homepage, exakt. Wir nutzen auch Spotify zum Beispiel als eine Plattform, wo man auch kommentieren kann, wo man auch vielleicht ab und zu mal eine Umfrage ausfüllen kann. Aktuell läuft eine Umfrage zu unserer letzten Folge auf Spotify. Wenn ihr also Lust habt, da mal vorbeizuschauen, tut das. Und ja, da freuen wir uns drüber. Und jetzt aber freue ich mich sehr auf deine Entdeckung der Woche, Sebastian.
Ja, Andreas, ich habe dir heute einen ganz besonders schönen Text mitgebracht und davor muss ich vielleicht sagen, wir hatten vor einigen Sendungen, ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, welche Sendung es war, haben wir uns darüber unterhalten, ob denn Libertäre eigentlich Harris wählen könnten. Das war kurz vor der US-Präsidentschaftswahl. Und wir waren uns da relativ einig darüber, dass das sehr wohl möglich ist. Und im Nachgang habe ich mich aber doch gefragt, es ist ja sozusagen erstmal oberflächlich betrachtet offensichtlich der Fall, dass insbesondere Libertäre oftmals auch mit Rechten und sogar Rechtsradikalen eine gemeinsame Agenda vielleicht erstmal verfolgen in bestimmten Fragen, manchmal vielleicht sogar gemeinsame Sache machen. Und wo kommt denn das her und haben wir das vielleicht alles ein bisschen zu oberflächlich betrachtet, was wir da besprochen haben in dieser Sendung? Und ich habe dann einen Text gefunden von Elias Hechinger, erschienen 2022 im Soziologie-Magazin. Der Text ist wie immer verlinkt in den Shownotes. Und der Text beschäftigt sich letztlich genau mit dieser Frage. Er heißt Rechts- und Radikal-Liberal zur inneren Verwandtschaft von Rechtsextremismus und Libertarismus.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bist du gespannt, ne? Und er beginnt eben auch mit verschiedenen Beobachtungen der Art, dass es beispielsweise von einem Herrn André Lichtschlag, den ich jetzt nicht kenne, der offensichtlich Chefredakteur des Magazins Eigentümlich Frei ist, das kann ich jetzt alles nur so wiedergeben, was er als das wohl bekannteste Forum für libertäre beziehungsweise radikal-liberale und wirtschaftsliberale Debatten beschreibt. Der in einem Editorial unter anderem davon geschrieben habe, von Propagandapresse, dass die größte und einzige Oppositionspartei in Deutschland die AfD sei, die dadurch mundtot gemacht würde, und sowas wie kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller Couleur, mehr Freiheit und so weiter und so weiter. Ja, er zitierte einige Dinge. Und sagt dann, naja, also was da so geschrieben wird, das erinnert doch eher an das Jargon der neuen Rechten, ne, als ein klassisch liberales oder auch libertäres Jargon. Und weitere Hinweise dafür sind, dass dieser Herr Lichtschlag unter anderem auch in der neurechten Sezession geschrieben hat und für einen Schulterschluss zwischen Konservativen und Libertären beispielsweise argumentiert hat. Unter anderem beispielsweise mit Bezug auf so Leute wie von Hayek oder Hoppe, ne, die natürlich als die Libertären oder einige der Libertären gelten können. Und jetzt stellt er sich die Frage, gut, das sind ja erstmal jetzt sozusagen Beobachtungen aus der im weitesten Sinne Praxis, ne? Aber erstmal würde man jetzt ja sagen, die neue Rechte lässt sich ja grundsätzlich als antiliberal charakterisieren und der Libertarismus stellt per Definition schon eine radikal-liberale Position oder fußt auf einer radikal-liberalen politischen Philosophie. Und wie stellt sich denn so fragt er, wie lassen sich denn diese vordergründig völlig unvereinbaren Positionen theoretisch oder lassen sie sich in Einklang bringen und vor welchem Hintergrund eigentlich? Wie konnte das geschehen, dass man diese Nähe zumindest teilweise sucht? Und er setzt sich dann mit einigen, das kann ich jetzt nicht alles durchgehen, der Text ist relativ lang, er setzt sich dann sozusagen mit einigen Grundannahmen des Liberalismus und des Libertarismus auseinander, wie zum Beispiel der Rolle eines Rechtes auf Privateigentum und welche das einnimmt, der Rolle des Marktes und die des freien Marktes und die der natürlich der Rolle des Begriffes individueller Freiheit, ne? Und Eigenverantwortung. Ne? Und so erstmal bis dahin sagt er halt, also bis hierhin, Freiheit, Eigentum, Markt sind die konstitutiven Elemente, ne? Die, wie er es nennt, die heilige Dreifaltigkeit des Libertarismus. Ne? Und jetzt kommt aber, denke ich, der entscheidende Punkt in diesem Text, wo er sozusagen sagt, wo sich jetzt sozusagen diese theoretischen Überschneidungen zwischen radikal- oder neurechten Positionen und dem Libertarismus finden lassen, nämlich in dem, was er die Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse nennt. Na? Und dabei geht es darum, dass sozusagen der freie Markt, ne, und seine Regelungsfunktion für eine Gesellschaft gewissermaßen als ein Naturgesetz verstanden wird, ja, im Libertarismus, ne, Und wie im Liberalismus und Libertarismus existiere auch im Antiliberalismus beziehungsweise im Faschismus, da bezieht er sich jetzt auf Marcuse, der Glaube an natürliche Gesetze im gesellschaftlichen Leben, der auch nach ganz bestimmten Kriterien bestimmte Ungleichheiten legitimiert unter Menschen. Zwar nach letztlich an unterschiedlichen Maßstäben, aber eben, ne, das ist dann diese Rhetorik, die man auch heute von so Leuten wie Herrn Lindner häufig hört, ne, die Faulen und die Nicht-Faulen, ne, so diese Arten von Unterscheidungen. Und aus alledem, vor allen Dingen aus dieser eben, aus dieser naturgesetzlichen Auffassung des Marktes, ne, aus Freiheit und Eigenverantwortung und eben sich in diesen naturgesetzlich wirkenden Markt einordnen zu müssen, ne, eigenverantwortlich, ja, fasst der Autor dieses Artikels oder sagt er zusammenfassend, dass der radikale Liberalismus trotz aller Unterschiede, die er durchaus konstatiert, zum Rechtsradikalismus oder zum neuen Rechten, durchaus einige Anknüpfungspunkte, und das ist ja spannend, an einen totalitär-autoritären Gesellschaftsbegriff hat. Vor allem, und da zitiere ich weiter, die Vorherrschaft einer Natürlichkeit der Dinge, eine naturalistische Deutung der Gesellschaft beziehungsweise der Anspruch, gesellschaftliche Zusammenhänge über vermeintliche Naturgesetze zu erklären, sind konstitutiv für beide Theorien. Das ist also der gemeinsame Punkt. Ne? Und ein Satz noch aus diesem Text. Eines dieser Naturgesetze in der völkisch-nationalistischen Auffassung ist das Gesetz des Stärkeren, gemeinhin auch bekannt als Sozialdarwinismus. Ne? Also das ist sozusagen die eine Seite. Und dann setzt er sich noch länger damit auseinander, dass diese Ähnlichkeiten sozusagen noch ein bisschen spezifiziert, ne? Nämlich eine gewisse Biologisierung des Sozialen beziehungsweise die Übertragung natürlicher Gesetze auf gesellschaftliches Leben findet sich, wie bereits dargestellt, ebenfalls im Libertarismus, wenn der Markt in Anführungsstrichen als objektive natürliche Tatsache dargestellt und propagiert wird. Ja? Mhm. Viel vielleicht erstmal dazu, sein Fazit, ne, ist letztlich, dass der Sozialdarwinismus als Zitat Scharnier zwischen Faschismus und Marktradikalismus bezeichnet werden kann. Na? So. Das musste dich doch jetzt ziemlich schocken, Andreas, oder?
Nein. Also erstmal vielen Dank. Ja. Spannende Analyse. Und das schockt mich schon deswegen nicht, glaube ich, weil ich ja selber versucht habe, eine Erklärung dafür abzugeben, warum es diese Verbindung gibt, die ja nicht zu leugnen ist. Also ja. Und ja, du hast am Anfang die besten Beispiele genannt. Dieses Magazin Eigentümlich frei, ich kenne das, ja, würde ich zum Beispiel gar nicht als libertäres Magazin lesen, okay, sondern das ist ein neurechtes Magazin, also was, oder rechtsoffen und neurechts, ja, ja. Und zieht aber auch Leute an, die, und das ist der Punkt, zieht Leute aus verschiedenen Ecken an.
Ja.
Und die Frage, ich bin dir sehr dankbar, dass du die nochmal aufgreifst. Ist es wirklich so, dass es da keine innere Verbindung gibt zwischen Libertären, also einer politischen Philosophie, die so Freiheit ins Zentrum rückt? Können wir vielleicht auch nochmal näher drauf eingehen. Und dann Neurechten, die ja was ganz anderes wollen, die und das finde ich auch schön beschrieben in dem Texten von dir, die natürlich ein substanzielles Bild von der Gesellschaft, von lebenswertem Leben und unlebenswerten Personen und so weiter zeichnet und wie Familie auszusehen hat und was der Mann, was die Frau zu tun hat und was sie nicht darf und dergleichen. Also da ist ja ein substanzielles Bild und ich glaube, das ist schon eigentlich ein Unterscheidungskriterium auch, an dem man das doch die Linie ziehen kann zwischen eigentlich Libertären, die einer politischen Philosophie anhängen, glaube ich. Also die wirklich versuchen, philosophisch etwas aufzudröseln und zu sagen, das sind die, wie sagen, die Fundamente unserer Gesellschaft und lass uns damit versuchen, entweder in idealer Weise eine Gesellschaft zu zeichnen, wie sie laufen sollte, oder auch für realweltliche Politik Vorgaben zu geben.
Darf ich da kurz was zwischenfragen?
Sehr gern, ja.
Würdest du so Leute wie von Hayek dann nicht in diese sozusagen politische Philosophie packen? Denn damit setzt er sich noch ein bisschen weiter auseinander, dass eben genau der zum Beispiel, dass man das da ganz klar herauslesen kann, eben dieses Elite-Denken, Verabsolutierung von Höchstleistung, Glorifizierung von Konkurrenz, von Ungleichheit, ne, zwischen den oder unter den Menschen.
Ja. Also dazu kenne ich Hayek jetzt zu wenig tatsächlich. Ja. Der ist ja ein Ökonom eigentlich, ein Wirtschaftswissenschaftler. Ja. Und ich muss gestehen, zu meiner Schande habe ich mich, oder vielleicht auch zum Glück, habe ich mich sehr wenig mit Hayek beschäftigt. Aber ich glaube, du deutest auf einen wichtigen, oder dein Punkt weist auf einen wichtigen weiteren Punkt hin. Ich glaube ja, dass das Einfallstor für neurechtes Gedankengut dann gegeben wird für eine libertäre politische Philosophie, sobald da gar nicht ein philosophisches Interesse an sozusagen so einer strukturellen oder so einer ganzheitlichen, an so einem Weltbild sozusagen, das ich versuche zu zeichnen, und da ist sozusagen meine ideale Freiheit und übrigens auch andere, da komme ich gleich dazu, ganz oben, und dann versuche ich irgendwie so Gesellschaft darauf zu erklären. Das Einfallstor ist dann gegeben, glaube ich, wenn da so eine wirtschaftsethische Betrachtungsweise zugrunde kommt. Ich glaube, die kommt von woanders her. Heißt nicht, in Klammern, wie ich, müssten wir auch nochmal drüber reden, dass, glaube ich, an sich in vielen Feldern eine Konkurrenz und Wettbewerb schon auch Sinn macht. Ja. Kann ich gleich ein Beispiel nennen, oder können wir nochmal in anderen Folgen Beispiele dazu diskutieren. Aber was ich sagen will, ist, also das Einfallstor ist dann gegeben, wenn ich eben so ein wirtschaftsethisches Denken und unternehmensethisches Denken heranziehe. Und dann natürlich, und da passen dann bestimmte libertäre Theoriestücke sozusagen zu. Freiheit, passt wunderbar dazu, und andere Dinge. So, und ich glaube, diese ganze aktuelle neurechte Bewegung, ich glaube auch im Übrigen, ich kenne ihn zu wenig, aber der Hayek wird auch von anderen anders gelesen. Ja, also der wird von diesen Neurechten so gelesen. Ja. Aber dazu...
Wobei, wenn man sich die, also, ja, nee, sag ich gleich noch was zu.
Ja, würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, dass es da eine ganz einen ganz praktischen Grund dafür gibt, warum Leute, die so eine gesellschaftliche neurechte Agenda, eine konservative Agenda führen, oft anfällig sind dafür, du hast vorher gesagt, eine gemeinsame Agenda zu machen. Also die gehen zu den Libertären und sagen, hier haben wir unser Rüstzeug, aber da nehmen wir uns nur das, was wir brauchen. Mhm. Weil wir nämlich anders sind als die anderen. Die fühlen sich sozusagen als eine Minderheit so reden die ja die ganze Zeit. Ja, irgendwie
als eine elitäre Minderheit.
Genau, und die anderen sind alle gegen uns. So der linke Mainstream sind gegen uns. Mhm. Und jetzt kommt jemand daher, der begründet auch noch, dass das Individuum und das Freiheit so wichtig ist. So, das nehmen sie, und die gehen aber nicht weiter, die lesen nicht diese Teile, wo es dann darum geht, dass das Individuum aus mehr besteht als aus Freiheit, und die gehen auch nicht darauf ein, dass eine libertäre politische Philosophie auch sozusagen den Aufbau einer Gesellschaft erklären kann und erklärt. Und da kommt nämlich dann zum Tragen, dass das Individuum mehrere Werte verfolgt. Aber das Instrument dazu ist eine Gesellschaftsordnung, die eben auf sowas wie natürlich Eigentum, Markt und Freiheit beruht, aber nicht darin aufgeht. Und das ist der entscheidende Unterschied.
Aber da gibt's ja unterschiedliche Abstufungen. Ne? Also es gibt ja auch die wirklich radikale Position. Ne? Oder sagen wir mal so, fangen wir mal vom anderen Ende an. Es gibt ja durchaus die liberale Auffassung, dass eben eine Gesellschaft und auch der Staat noch bestimmte Funktionen hat. Ne? Zum Beispiel bestimmte Rechte noch bewahren muss, ne? Mit Hilfe welcher Institutionen dann auch immer. Ja? Aber es gibt ja so eine das ist ja ein Kontinuum, auf dem das immer radikaler wird. Ne? So kurz vor der radikalsten Variante sind dann so Leute wie Nozick, ne, würde ich jetzt mal sagen, wo es dann halt noch so, wo es nur noch um einen Minimal- und Ultraminimalstaat geht. Ne? Und dann gibt es ja aber die ganz radikalen.
Die Anarchokapitalisten
zum Beispiel, genau, die dann sagen, das ist sowieso, also gar keine staatliche
Ordnung oder Vorgabe,
sondern es geht wirklich nur um Durchsetzung auf dem freien Markt. Jetzt ist es natürlich jetzt sehr vereinfacht und zusammengefasst, ne? Aber ich finde, da steckt schon eben was drin, ne? Und das also schon was noch ein Stück weit tiefer was drin, dass eben wie er hier auch so schön schreibt, es sind eben zwei anti-egalitaristische Position, das kann man glaube ich schon erstmal sagen. Gut, bei den einen geht es dann halt auch viel um sowas wie Ethnie oder andere für Personen, die Ungleichheit ausweisen. Und bei den anderen geht es eben dann in irgendeinem Sinne trotzdem noch um Starke und Schwache, um Fleißige und Faule, um kann sich jetzt Verschiedenes ausdenken. Und ich glaube, das Problem liegt dann schon tiefer, als nur zu sagen, wir picken uns halt das raus, was uns jetzt gefällt, ne, in unserer Agenda.
Aber dann würdest du jetzt, wenn ich jetzt mal annehme, du gehst mit dem Text mit oder hältst es erstmal für überzeugend oder vielleicht ist es die erste Frage.
Genau, also ich halte tatsächlich, habe ich das erstmal für nicht nicht unplausibel gehalten und es hat bei mir auch nochmal diesen Gedanken angeworfen, es geht ja hier auch primär um Radikalliberalismus, um Libertarismus, ja, und es hat dann schon nochmal in mir so das Nachdenken angeregt zu dem, was wir damals über libertäre Harris-Wähler gesagt haben. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, wofür steht Harris und so weiter, ne, aber oder stand sie, aber ich muss da schon nochmal drüber nachdenken, wenn man das wirklich ernst nimmt, was folgt dann daraus eigentlich? Ne? Und was muss ich dann eben im Zweifel konsequenterweise auch wählen oder nicht wählen? Ne?
Ja, ich meine, den Text, den wir damals besprochen hatten, der hat ja so mehr oder weniger die Argumentation geführt, dass dann das kleinere Übel zu wählen ist.
Genau,
das war aber unter anderem eben auch deswegen, weil, also abgesehen, ob der Trump das jetzt selber verfolgt oder nicht, oder seine Ideologen dahinter, aber da steckt ja eben ein deutlich, ich sag mal, ein substanzielleres Bild dahinter und Weltbild dahinter. Und damit meine ich eben so Aussagen wie darüber, welche Menschen überhaupt sagen wertvoll sind und welche nicht und welche Art von Gesellschaft oder von Familie wertvoll ist und nicht.
Genau.
Und da würde ich sagen, da zumindest in meinem Verständnis, würde der Libertarismus als politische Philosophie keine Aussagen machen. Er sagt nur, die Ordnung, wie Dinge auch für uns zusammen, die unser Zusammenleben regeln sollen, entstehen sollen oder geregelt werden sollen, die bedürfen halt solcher Tools, also Werkzeuge wie Eigentum, Markt und Freiheit. Das heißt aber zum Beispiel nicht, und jetzt will ich mit einem Beispiel noch vielleicht abschließen, oder vielleicht zwei Beispiele nennen, ganz kurz.
Oh Gott.
Wir sind ja nicht mehr in der kurzen.
Du kannst voll vom Leder ziehen.
Alles klar. Ja. Nee, also das erste Beispiel oder die erste Überlegung ist, zu sagen, also pass auf, der Mensch, den machen noch mehrere Eigenschaften aus. Also sowas wie der strebt nach Glück oder es gibt sozusagen bestimmte Elemente, die einen Menschen zum Menschen machen. Unter anderem auch sowas wie Selbstbestimmung. Und um das menschliche Leben möglich zu machen, also den Menschen sozusagen zu seiner Entfaltung zu bringen, muss ich halt auch in politischen Dingen ihm die Möglichkeit zur Selbstentfaltung, zur Selbstbestimmung geben. Und diese Selbstbestimmung ist nichts anderes, zumindest in dieser Überlegung, als Freiheit. Also kann er nicht unter Institutionen leben, die ihm, sagen, nicht selbst bestimmt, die sich entfalten lassen kann.
Ja.
So, das ist das Erste. Und das Zweite, und hängt damit zusammen, ist die Idee der politischen Autorität, die ich eigentlich ganz besonders wichtig finde. Die haben wir jetzt noch gar nicht gestriffen. die ich aber, glaube ich, sehr, sehr wichtig finde, um den Libertarismus zu verstehen, erstens, und zweitens abzugrenzen von solchen neurechten, substanziellen, inhaltlich gefüllten Gesellschaftsbildern. Ich glaube, der Libertarismus, der steht nicht grundsätzlich kritisch gegenüber einer politischen Autorität, also zum Beispiel einem Staat, der die Hoheit hat, also mir Dinge vorzuschreiben, mich einzusperren, wenn ich was Falsches tue, der steht nicht grundsätzlich einer solchen Autorität gegenüber und sagt nicht, sowas gibt's nicht. Gibt's sicherlich auch Varianten, die das auch ablehnen, aber ich würde sagen, es lässt sich plausibel machen, dass es nicht grundsätzlich, dass der Libertarismus nicht grundsätzlich dieser Autorität gegenübersteht. Er versucht nur, Methoden zu entwickeln, wie diese also legitim sind und zum Wohle der Menschen in diesem sozusagen Selbstbestimmungsding, was ich gerade vorher sagte, umzusetzen. Und ich glaube, dann spricht nichts dagegen, dass es natürlich sowas gibt wie eine Regelung, die nicht ich mir schaffe, nur und ich will und keiner andere darf mich reinreden. Aber ich würde immer sagen, es schärft unseren Blick dafür, dass wir vielleicht manchmal noch mehr Legitimität, also mehr sozusagen Power und Rechtfertigung denen geben müssen, die eben diese Regeln machen, die kollektive Dinge, also uns alle angehende Dinge bestimmen. Und ich glaube, dann wird deutlich, wenn wir das ernst nehmen und ausbuchstabieren, dann wird deutlich, dass der Libertarismus aus meiner Sicht nichts, aber gar nichts mit diesen substanziellen neurechten Ideologien zu tun hat, aber dass er sogar einen Vorschlag macht, wie wir eigentlich Demokratie noch viel demokratischer machen. Aber dann müssen wir das, dann dürfen wir nicht eigentümlich frei lesen und dann dürfen wir nicht Hoppe lesen und so Zeugs. Genau. Aber ich weiß nicht, ob ich dich überzeuge, wenn du.
Nee, nicht hundertprozentig, ja. Weil ich glaube, dass das, was du sagst, letztlich den Gedankengang, der hier geführt wird, auf eine ganz bestimmte Art und Weise einfach umdreht. Ne? Hier ist ja die Frage danach, was steckt da eigentlich, also das ist ja die Frage, was steckt da eigentlich dahinter, ne, Beziehung, und du redest ja eigentlich über mögliche positive Konsequenzen einer deiner Meinung nach richtig verstandenen libertaristischen Auffassung, ja, und ich will nochmal, er schreibt hier auch zum Beispiel, der Libertarismus baut natürlich nicht auf sozialdarwinistischen Konzepten per se auf. Ja, also indem er zum Beispiel menschliches Leben nicht in lebenswert und lebensunwert einteilt. Ja, er hat aber, und dann kommt ein Zitat von Mises, ja auch einer der Vordenker, Zitat, nun steht aber nichts auf so schwachen Füßen wie die Behauptung von der angeblichen Gleichheit all dessen, was Menschenantlitz trägt. Die Menschen sind durchaus ungleich. Und noch eine weitere Verschärfung, die dann auf eine gewisse Hierarchisierung auch, das ist jetzt wieder Hayek, ne? Hayek nehme nämlich an, es gäbe einen bestimmten Wert eines Menschen, der durchaus bestimmbar und über den Markt festgelegt sei. Und dann gibt es natürlich, ist der Schritt natürlich ganz nah, ne, zu höheren und niedrigen Wertigkeiten von Menschen, ne? Und ich glaube, da steckt was drin, was du jetzt außer Acht gelassen hast, was aber auch ganz wichtig ist, nämlich eine gewisse Form, das, da geht's mir nicht primär um gleiche Güterverteilung, eine gewisse Form des Egalitarismus, ne? Eine gewisse Form, ich glaube schon, dass man mehr sagen können muss, als Menschen haben diese Eigenschaften im Sinne irgendeiner zum anthropologischen Aussage. Und dazu gehört auch Freiheit und damit machen sie dann irgendwas und was sie damit machen, ist dann eben gut und gerechtfertigt. Ja. Sondern dass dafür Sorge zu tragen ist, dass darüber hinaus alle, egal was bestimmte machen, auf eine bestimmte Art behandelt werden und auch bestimmte und auch Anrecht auf bestimmte Dinge haben. Ja. Und das scheint mir hier eben, und das ist ja der Kern der Sache dann, ne, scheint mir hier eben so ein bisschen runterzufallen. Du hast erstmal Anrecht auf gar nichts, sondern oder das ist jetzt falsch, ne? Ja. Du hast sozusagen Anrecht darauf, dich selbstbestimmt zu äußern und deine Meinungen, Wünsche auch zu versuchen, zur Umsetzung zu bringen. Aber wenn du das eben nicht schaffst, ne, weil du ein fauler Sack bist, zum Beispiel, ja, oder weil du sonst ne, in diesen Kategorisierungen irgendwie schwächer bist als andere, dann folgt daraus halt auch gar nichts. Ja, dann da kommen wir vielleicht auch an der Stelle zurück, warum ich, das hatten wir in der Sendung vor Weihnachten, ne, warum ich glaube ich eine globale Besteuerung von Reichen für moralisch sogar geboten halte. Mhm. Und du dir, sagen wir mal, zumindest unsicher bist, was es damit auf sich hat. Weil ich eben glaube, dass dieser Reichtum ist ja nicht einfach so entstanden im luftleeren Raum, sondern der ist in gesellschaftlichen Bedingungen und durch die früher hätte man sowas gesagt wie Arbeitskraft, ne, anderer Leute unter anderem entstanden. Und daraus entsteht auch wieder eine gewisse Verantwortung, ne, gegenüber anderen Menschen, die diese Chancen eben nicht hatten. Ne? Ja.
Da gebe ich dir absolut recht und du hast, glaube ich, ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Übrigens wollte ich noch sagen, wir haben jetzt ganz viele Namen genannt, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises. Ja. Wir werden das in den Shownotes alles auch nochmal zum Nachlesen und zum Informieren bereitlegen. Das sind in den Fällen waren es jetzt oft Philosophen beziehungsweise Ökonomen, aber dass ihr da auch nochmal
euch selber informieren.
Informieren könnt, wer die sind, weil wir die jetzt nicht alle einzeln vorgestellt haben, sonst wird die kurze Folge noch, sonst wird die wirklich
noch
lang.
Noch unkürzer.
Aber ich gebe dir recht, also ich wollte vorher eigentlich ursprünglich auch mal nachfragen, was es denn mit diesem Egalitarismus, also mit dem Gleichheitsideal, das du auch in der Präsentation des Textes genannt hast, eigentlich auf sich hat. Es wirkte so, als wäre sozusagen es auf jeden Fall klar und schon falsch von, also Ungleichheit überhaupt erstmal als Thema zu adressieren. Und weil das beide nicht tun, sind die dann sozusagen naturgesetzlich miteinander verbunden.
Ist jetzt ein bisschen.
Also genau. Und ich würde dir in all dem recht geben. Mhm. Natürlich sprich, und ich glaube, das folgt direkt aus dem Menschenbild, das dem Libertarismus zugrunde liegt, dass natürlich sowas wie der gleiche Wert der Personen, eine gleiche Behandlung zum Beispiel, also oder beziehungsweise eine inhaltlich gefüllte Behandlung erfordern. Mhm. Also, wenn wir sagen, dass Menschen zu behandeln diese und diesen Ansprüchen genügen muss, also nicht erniedrigen zum Beispiel, nicht diskriminieren zum Beispiel, also derartige Sachen, Menschenrechte, können wir das kurz fassen, dann gilt es natürlich für alle Menschen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, woran sich libertäre politische Philosophie von dieser aktuellen Wendung hin zu Neurechten unterscheidet, weil das meinte ich vorher, es werden halt nur einzelne Stücke aus der philosophischen Theorie herausgenommen und dann in ein Weltbild gepackt, das von woanders herkommt, das sozusagen unternehmerisch ist, das eine gewisse konservative Prägung hat, vielleicht auch eine gewisse christliche Prägung in Teilen. Und dann wird es dazu gepackt und dann kommt dabei raus, was wir eben heute sehen. Und zum Schluss vielleicht möchte nur eine Sache sagen. Ich glaube, jetzt hast du am Schluss mit deinem Punkt, du hast den Punkt gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, zu sagen, ja, wir sind aber heute eben nicht in so einer idealen Welt, sondern wir haben historische Entwicklungen, in denen Menschen in einer Situation zum Beispiel der Armut sind, die aufgrund von historischer Unterdrückung, historischer Diskriminierung Diskriminierung und Unterdrückung hat sie in diese Position gebracht. Und im Übrigen ist auch vieles an unserem heutigen System derart, dass es die Leute weiter in der Armut hält. Und deswegen, so hätte ich jetzt deinen Schritt verstanden, können wir diese Theorie nicht nutzen, weil die uns nichts darüber sagt, wie wir mit solchen Fällen umgehen können. Also du hast jetzt versucht, sozusagen
ich habe es noch ein bisschen, ich würde es sogar noch radikaler sagen als das. Ich würde nicht nur sagen, dass je nachdem, welche Theorie du konkret vertrittst, ist das nicht mal ein moralisch relevantes Problem. Das ist ja auch der Punkt, um den es hier geht.
Okay.
Es fällt, also es geht nicht nur darum, dass diese Theorien uns keine Werkzeuge geben, um als Probleme erkannt, um Dinge, die als Probleme erkannt wurden, dann angehen zu können, sondern es wird ja nicht mal als Problem erkannt. Ja. Weil das in der radikaleren Lesart eben einfach die Verlierer, die Schwachen, die Faulen, die was weiß ich was sind. Ja. Ja.
Genau.
Das ist halt eben so.
Ja. Und ich glaube, genau, okay, würde ich da, auch da sozusagen, da würde ich sogar mitgehen mit dir, wenn man das so liest, und würde in der Kritik an der libertären Philosophie dann recht geben, wenn sie das so sieht. Mhm. Wenn sie also uns diese wirklichen Probleme gar nicht aufzeigt, weil sie blind dafür ist. Ich glaube aber, das sind andere, wir haben ja mindestens zwei verschiedene Fragenkomplexe. Der eine Fragenkomplex ist nach dem Wert und nach der Nutzbarkeit so einer Theorie und der Wertigkeiten, die dahinter steckt, und der Frage, können wir überhaupt sowas wie Gesellschaft erklären? Also im Prinzip, wenn wir jetzt irgendwo anfangen würden, eine Gesellschaft zu gründen, können wir die auf diesen Prinzipien gründen. Das ist das eine. Und das andere aber ist, glaube ich, wie wir diese Brille nutzen oder dieses Tool nutzen, um es einerseits als Brille anzuwenden, um auf die wirkliche Welt zu schauen und dann die aber auch zu ändern. Und ich glaube, beides erfordert unterschiedliche, wie soll ich sagen, Radikalitäten. Und damit meine ich Folgendes. Ich glaube, wir können nicht herangehen, vielleicht ist das auch ein Fehler der realweltlichen Libertären, wir können, glaube ich, nicht herangehen und diese Theorie jetzt nehmen und sagen, so, jetzt machen wir Weltpolitik sozusagen, oder machen Politik in der Welt. Ich glaube, dazu ist sie nicht geeignet. Und ich glaube, das ist der Fehler dieser Leute, dass sie das nicht tun, aber der liegt nicht an der Theorie selber, am Libertarismus, sondern der liegt, glaube ich, an den Interessen, die anderswo herkommen, andere Sozialisation, andere Wertigkeit, was auch immer die dazu treibt. Aber ich glaube, wir können es nicht einfach so nehmen und sagen, der Libertarismus ist falsch, weil er lässt uns historische gewachsene Ungerechtigkeit, Oppression, Repression, Dominierung nicht erkennen.
Nein, doch, wenn das so wäre, dann könnten wir das, denke ich, schon so sagen. Aber ich glaube, da, also du hast recht, es sind natürlich zwei verschiedene Punkte, ne? Also ich denke, der eine Punkt ist der, ist eben wirklich eine rein theoretische Frage, betrifft eine rein theoretische Frage. Und die andere, das heißt, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, ist die, können wir das, was da drin steht, jetzt eben auch zur Umsetzung bringen oder in die Welt bringen? Ja. So, ne? Ja. Und das sind, glaube ich, wirklich zwei verschiedene Fragen. Da würde ich dir auch recht geben. Und so ohne weiteres kann man das vielleicht wirklich nicht. Das gilt aber auch für viele andere natürlich politische Philosophien, dass es dazu weitere Überlegungen braucht, um das, was dann sozusagen vielleicht erstmal, vor allen Dingen, wenn wir es mit idealen Theorien zu tun haben, ne, die erstmal zu versuchen, dann auch in die sozusagen in die politische Praxis dann umzusetzen. Ne? Also, aber man findet ja schon, und das darum geht es ja hier, grundlegende Ideen oder in der politischen Auseinandersetzung wird sich ja auch immer mal wieder auf solche grundlegenden, erstmal theoretischen Ideen bezogen. Und dann werden eben Wege gesucht, was bedeutet das jetzt eben für die Umsetzung oder die politische Praxis. Ne? Und da gebe ich dir natürlich recht, das sind zwei verschiedene Fragen. Aber nichtsdestotrotz will ich natürlich immer sagen, ist dieser kann dieser theoretische Bezug höchst wichtig sein? Ne? Oder ich kann jetzt eben als blödes Beispiel, als Hoppe-Libertärer, ne, kann ich mich natürlich in der Gesellschaft, in der politischen Auseinandersetzung für bestimmte Dinge nicht mehr einsetzen. Sonst mache ich mich ja unglaubwürdig, wenn ich sage, ich meine das alles so wie Hoppe.
Ja, ja.
Und sage dann aber Grundeinkommen für alle, dann mache ich mich irgendwie ein bisschen, ne, also irgendwas stimmt dann nicht. Ne? Das ist ja eher der Punkt.
Ja, das stimmt, wobei es auch Libertäre gibt. Das wollte ich vorher noch sagen, das habe ich vergessen in meinem Wortschwall. Es gibt natürlich auch die sogenannten Bleeding Heart Libertarians, die Herz-Jesu-Libertäre nennt man sie, glaube ich. Und das ist ja eine Richtung, die ich ganz sympathisch finde, weil die sagen, naja, wir sind explizit, uns ist explizit dran gelegen, an Linderung von Armut, an Linderung von Not. Und wir sehen aber halt, dass die Theorie beziehungsweise auch dann die Politik, die daraus folgt oder darauf aufgebaut ist, glaube ich, das lösen kann. Das finde ich persönlich ganz spannend. Ich weiß aber gar nicht, Sebastian, wie es dir immer geht. Also ich würde mich persönlich, also ich habe immer Schwierigkeiten damit, mich sozusagen zu bezeichnen als, ich bin so ein Hoppe-Libertärer oder ich bin so ein, weißt du, so ein Bezug auf einzelne Personen, da gebe ich dir schon recht. Ich finde es ja viel interessanter, die, aber ich glaube du auch, und darum machen wir das ja auch, so die Implikationen, also das, was aus einer Theorie oder aus einer bestimmten Überzeugung folgt, zu überprüfen. Und wenn die jetzt nicht, mir ist es auch wurscht, wenn das nicht libertär ist, weißt, aber ich glaube, dass vieles dieser Theoriestücke halte ich halt interessant. Und so würde ich immer rangehen, wenn das jetzt nicht dem libertären Hoppe und dem Mises entspricht.
Auf jeden Fall.
Umso besser.
Es sollte nur ein typisiertes Beispiel sein. Ich wollte ja nur dafür argumentieren, dass Theorie für Praxis, und das glaube ich, da sind wir uns ja auch einig, durchaus wichtig sein kann. Dass aber natürlich dieser Schritt nicht immer ganz einfach ist, von einer Theorie zur Praxis zu kommen. Aber gut, also wir sind jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich glaube, hier haben wir wirklich an der einen oder anderen Stelle einen Dissens, dafür möchte ich weiterhin plädieren, wir irgendwann nochmal aufnehmen, zum Beispiel in einer Sendung über, was ist eigentlich Gerechtigkeit oder wo kommen egalitaristische Bedingungen oder wie du es mal formuliert hast, ich glaube, so war die Frage, kann der Libertarismus für eine gerechte Gesellschaft sorgen oder irgendwie sowas? Ja. Ich glaube, dazu müssen wir nochmal vielleicht eine eigene, vielleicht sogar eine thematische Sendung mit Interview. Da sollten wir dann vielleicht aber zwei Interviewpartner.
Dass du mal überzeugt wirst. Also wenn ich es nicht kann, dich zu überzeugen.
Also ich lasse mich natürlich mit guten Argumenten überzeugen.
Naja, aber, was ist denn, ich glaube, an der Stelle sozusagen auch vielleicht den Wert der Gleichheit, du hast Egalitarismus, ist ja sozusagen eben die Philosophie, die Gleichheit in den Vordergrund stellt. Ich glaube, darüber könnte man sicherlich nochmal uns unterhalten. Aber können wir ein kurzes Fazit ziehen? Also, du bist nach wie vor nicht unüberzeugt, also kompliziert formuliert, durchaus angetan von der Überlegung, dass es eine natürliche Verbindung gibt, die zwischen Libertarismus und Neurechts, die darüber funktioniert, dass man so ein gewisses elitäres Denken, eine gewisse Abwertung von bestimmten Eigenschaften wie also Faulheit oder Armut, sind sie selber schuld, funktioniert und beides eint die.
Ich würde es ein bisschen schwächer formulieren. Ich bin nicht überzeugt von einem natürlichen Zusammenhang, so hast du, glaube ich, jetzt gesagt, oder Notwendigkeit, sondern ich würde, mir hat dieser Text das einfach nochmal plausibel gemacht, dass es da Anknüpfungspunkte geben kann und dass es leider vielleicht gar nicht so unplausibel ist, dass es eben solche Entwicklungen gibt, wie sie jetzt hier beschrieben wurden. Ne?
Genau. Ich habe das natürlich jetzt nur, weil du von dem Text ausgehend auch von einer Naturalisierung gesprochen hast. So meinte ich das. Und ich würde eben mich darin von dir unterscheiden, dass ich sage, das ist nicht eine natürliche oder sozusagen notwendige Verbindung, vielleicht wie du auch, aber die ist noch viel deutlich weniger schwach. Die ist, glaube ich, wenn man so will, kontingent, also zufällig, die hat sich aus anderen Motivationen der Akteure, die du die der Text auch nennt, ergeben. Mhm. Die speist sich, glaube ich, aus anderen Motivationen. Eben, das sind sozusagen die Freunde, die ich für mein Anliegen nutzen kann. Und ich glaube, es lässt sich eine sehr gute Gesellschaftsordnung daraus entwickeln.
Aber ich glaube, so haben wir auch damals in der Sendung zu den libertären Harris-Wählern, ne, das war unsere gemeinsame Vermutung damals noch, dass es andere kontingente Zusammenhänge gibt, die das eben befürworten. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Aber okay.
Jetzt haben wir nur noch wenig Zeit.
Du hast mir auch noch was mitgebracht.
Ich habe dir was mitgebracht. Das ist aber, da muss ich mich jetzt schon entschuldigen, viel weniger interessant und spannend. Wir werden da ganz sicher. Ich finde es trotzdem, ich finde es schon spannend. Das ist ein Text, der heißt Faith is Weakly Positive, ist jetzt gerade erschienen in der philosophischen Zeitschrift Synthese, ein Magazin, das ja oder ein Journal, eine Zeitschrift, die
hochkarätig
ist und analytische Philosophie publiziert, also Philosophie, die sehr auf Analyse und auf Begriffsklärung und Unterscheidung eingeht. So kann man mal grob sagen. Und das ist ein Text, wie der Titel auch schon nahelegt, der auch so im groben oder im großen Bereich der Religionsphilosophie spielt. Und ich habe den ausgewählt, ja, weil mich Religionsphilosophie interessiert und ich jetzt nicht wieder über künstliche Intelligenz sprechen wollte. Erstmal will ich noch viel, habe ich auch viel gefunden, aber weil ich Religionsphilosophie irgendwie interessant finde, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, da lässt sich viel sehen an Argumenten, an Überlegungen, was wir, glaube ich, auch in anderen sozialen Zusammenhängen nutzen können. Also sowas wie eine Überzeugung zu haben und wie ist die gerechtfertigt? Und das ist natürlich, da ist sozusagen der Knackpunkt oder der Stein des Anstoßes, natürlich eine Überzeugung, wie existiert Gott oder Gott existiert, irgendwie eine besondere Überzeugung. Und da kann man, glaube ich, da so durchspielen, was es denn bedeutet, gerechtfertigterweise diese Überzeugung zu haben, also nicht angegriffen werden zu können von Leuten, die das nicht denken. Also das ist so eine Spielwiese, die aber, glaube ich, nutzbar ist für was anderes. Und deswegen habe ich diesen Text ausgesucht und der auch leicht zugänglich ist und viele so Unterscheidungen macht, wie ich da gleich erklären werde.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, also ist trotzdem nicht so spannend, aber auch spannend, sage ich mal. Das ist von einer Autorin, die heißt Elizabeth Grace Jackson, die ist Associate Professor an der University of St. Louis und macht viel eben zu so Erkenntnistheorie und eben auch Religionsphilosophie, auch übrigens zur Wette von Pascal, Pascals Wager.
Den müsst ihr wahrscheinlich kurz erklären, oder?
Ja, da geht's um so die Frage, ob es denn rational ist, also vernünftig ist, an Gott zu glauben, und die Überlegung ist, dass ich immer besser dran bin, an Gott zu glauben, egal ob er existiert oder nicht, denn wenn er existiert und ich glaube nicht an ihn, droht mir die Hölle, und wenn er existiert und ich glaube an ihn, dann komme ich in den Himmel, und wenn er nicht existiert, ist es eh wurscht, also bin ich in jedem Fall besser dran. Also darüber philosophiert sie, und das wollte ich nur sagen, weil das könnte man auch mal, solche Spielereien auch mal durchmachen, das finde ich ja super interessant. Weißt du, wie es euch Hörer geht?
Spiel- und Entscheidungstheorie auch, haben wir auf der Liste.
Ja. Genau, also und dieser Text, der versucht, ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen, versucht im Faith also zu untersuchen, und ich habe mir jetzt so überlegt, wir würden das übersetzen mit Glaube. Ja, also Faith and Reason ist also Glaube und Vernunft. Aber da hängt, wie vielleicht gleich deutlich wird, auch mehr noch dran. Da ist auch sowas wie Zuversicht steckt da dran. Und sie sagt ja, sie will jetzt das Phänomen Faith, Glaube in religiösen, also auch nicht religiösen Kontexten untersuchen. So ein nicht religiöses Beispiel wäre zum Beispiel, dass jemand sagt, du Sebastian, ich glaube, dass du deine Marathonzeit schaffen wirst beim nächsten Marathon. Mhm. Ja, also und natürlich so ein...
Ich glaube nicht,
ja, ich glaube, ich habe da Faith an dich. Und zwar habe ich, wenn ich diesen Glauben habe, hat dieser Glaube eine kognitive Seite und eine konative Seite, also eine kognitive Seite, wo es um unsere Überzeugungen geht, unsere Meinungen, und eine konative Seite, wo es um unsere Haltungen geht und unsere Wünsche und das heißt auch Pro-Attitudes, also so eine Pro-Haltung zu bestimmten Überzeugungen. Sie sagt eben, Faith, Glaube, hat diese beiden Teile. Also wenn ich zum Beispiel glaube, der Satz Gott existiert, oder Glaube habe in diesen Satz Gott existiert, dann hat er einen kognitiven Inhalt. Also ich bin der Überzeugung, dass Gott existiert. Ja. Und es hat eben eine Pro-Haltung dazu. Ich habe eine Pro-Haltung dazu. Also in irgendeinem gewissen Sinn wünsche ich mir, dass Gott existiert. Diese beiden Haltungen, kognitiv und konativ, die sind oft charakterisiert durch den Direction of Fit, also die Art der Aufeinanderpassung. Meine Überzeugung, die muss sich an die Welt anpassen. Ja, wenn ich der Überzeugung bin, dass heute die Sonne scheint, es regnet aber, dann muss ich meine Überzeugung ändern.
Also ja, wenn ich der Überzeugung bin, die Erde ist eine Scheibe.
Ja, genau. Oder Libertäre sind böse, dann musst du deine Meinung ändern.
Das habe ich lieber. Ich habe einfach nur gesagt, Libertäre haben Unrecht, aber das ist
also, halt, ja. Okay. Und bei Pro-Haltungen ist es umgekehrt. Da versuche ich die Welt sozusagen an meinen Wunsch anzupassen. Wenn ich jetzt einen Kaffee mag, dann versuche ich die Welt eben so zu gestalten, Kaffeemaschine. So, okay. Und jetzt gibt's so in der Erkenntnistheorie oder auch in der Religionsphilosophie verschiedene Ansichten, wie diese beiden Teile zusammenhängen. Also zum einen kann man sagen, dass der Glaube zum Beispiel an Gott oder dass Gott existiert, also impliziert, es notwendig macht, dass ich ihm auch die Überzeugung habe oder dass es sozusagen überzeugungsähnliche Zustände habe, dass ich zumindest mehr wahrscheinlich es für wahrscheinlicher halte, dass Gott existiert, als dass er nicht existiert. Also verschiedene Levels an Zuversicht oder an Vertrauen in diese Aussage. Oder man kann auch sagen, der Glaube an Gott enthält überhaupt keine Überzeugung. Es ist nur ein praktisches sich fallen lassen, was man ja auch so vielleicht so in existenzialistischer Art und Weise, da muss ich meine ganze Person da reinbringen. Und ähnlich dazu gibt's auch eine Abstufung auf der Pro-Haltungsseite. Man kann sagen, dass der Glaube notwendig macht, dass ich eben auch diesen Wunsch habe. Desire ist der englische Begriff im Text, oder dass ich eben andere Pro-Haltungen habe und ich sag gleich, welche sie da vorschlägt, oder dass es eben überhaupt kein Wunsch damit verbunden ist. Und sie versucht jetzt, und sie sagt dann also, eine Beobachtung, die wir machen, wenn wir so auf glaubende Menschen oder auf das Phänomen Glauben, Phänomen Faith in der Welt schauen, eine Beobachtung ist, dass oft sich Überzeugungen auch ändern können. Gerade im religiösen Bereich, sagt sie, ist es der Fall, dass sie also vielleicht Zweifel angesichts des Übels in der Welt und anderer Dinge. Aber dass gerade bei vielen religiösen Menschen, sie nennt da Mutter Teresa zum Beispiel, also sagen so besondere Figuren des Religiösen, dass wir aber bei denen nicht sagen wird, der Glaube hört auf. Und ähnlich sagt sie auch bestimmte Desires, also bestimmte Pro-Haltungen, so Wünsche ändern sich. Also vielleicht können Menschen dann gar nicht mehr so richtig sagen, dass sie hoffen, dass Gott existiert, weil sie irgendwie so eine Art, weil sie diesen Wunsch irgendwie verlieren. Und trotzdem sagt sie, ist Glaube, das Phänomen Glaube trotzdem, ist resilient. Also der bleibt, wir sagen von diesen Menschen trotzdem, sie sind glaubende Menschen. Und sie sagt, das liegt daran, dass es nicht so ein full, flat oder flat out desire ist, also so ein voll ausgebildeter Wunsch ist, der uns an Gott glauben lässt oder der da mit impliziert ist, wenn wir an Gott glauben oder eine andere Glaubensüberzeugung haben, sondern dass es Pro-Haltungen sind, die weniger stark sind als so ein Wunsch nach der Existenz Gottes, sondern aber trotzdem noch als so eine konative Haltung gelten. Und sie sagt, es könnten zum Beispiel höherstufige Wünsche sein, es könnten vergleichende Wünsche sein. Also höherstufige Wünsche könnten zum Beispiel sein, ich kann zwar, sagt sie das Beispiel, ich kann zwar vielleicht den Wunsch nach der Existenz Gottes verloren haben, aber ich kann den Wunsch behalten haben, dass ich mir die Existenz Gottes wünsche. Oder ich kann sagen, ich habe noch mehr Pro-Haltung zur Existenz Gottes als zu einem Nihilismus, der sagt, es gibt überhaupt nichts, keine Werte, kein Gott und so weiter. Also der Punkt ist, es gibt sozusagen weniger schwache Formen von Wünschen oder so Pro-Haltungen, die den Vorteil haben, dass sie erklären, Phänomene, wie ich sie gerade genannt habe, dass Menschen eben zweifeln an der Existenz Gottes, ist halt ihr Beispiel immer, aber trotzdem noch weiterhin als Menschen des Glaubens gelten. Und
dazu würde eben zum Beispiel ein höherstufiger Wunsch ausreichen.
Dazu würde ein höherstufiger
Wunsch... Also ich wäre, um das jetzt nochmal nachvollziehen, wenn wenn ich mir in der Formulierung wünschen würde, dass ich den Wunsch habe, an Gott zu glauben,
ja,
dann würde das schon ausreichen, um mich als Glaubenden auszeichnen zu können. Ist das so?
Genau, ja. Ganz genau. So, die Idee sozusagen höherstufiger Wünsche, die ist ja durchaus bekannt, wird auch in der Philosophie
Harry Frankfurt klingelt
ganz da. Genau. Ja. So die Idee Willensfreiheit dann als vorhanden zu sehen, wenn ich mir wünschen kann, einen bestimmten Wunsch zu haben, dann bin ich willensfrei. Genau, das ist so die Idee und ich glaube, du hast es sehr gut zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob das da richtig, also ob das die beste Form ist, diese schwächeren Formen einer Pro-Haltung zu verstehen.
Aber das ist sozusagen Ihr Anliegen, oder? Ich muss nochmal, ich bin die ganze Zeit, noch sozusagen versuche ich so ein bisschen herauszukriegen, eben, also es geht hier sozusagen darum, dass wir auch dann noch Pro-Haltungen haben können, im Sinne beispielsweise von als Glaubende ausgezeichnet zu werden, wenn wir vielleicht, wenn manche vielleicht sagen würden, wir hätten die nicht mehr. Oder ist es so, ist das die Stoßrichtung?
Genau, also zum Beispiel, ein Punkt ist, den sie sagte, wir brauchen ein Kriterium dafür, wann der Glaube wirklich verloren geht. Zum Beispiel bei religiösen Menschen und wann Menschen zum Glauben kommen. Und da sagt sie, da helfen diese Positivity, also die Idee, dass es ein notwendiger Bestandteil ist, Glauben zu haben, eben nicht nur eine Überzeugung zu haben, der Art Gott existiert, sondern auch den Wunsch danach zu haben. Also darum habe ich vorher gesagt, Zuversicht, also es zu wollen und positiv zu bewerten, dass Gott existiert. Wir sagen zum Beispiel nicht, das fand ich auch ein interessanter Punkt, wir sagen zum Beispiel nicht, der folgende Satz macht keinen Sinn. Ich habe Glauben daran oder ich glaube daran, dass du Krebs hast. I have faith that you have cancer. Das macht keinen Sinn, weil dieses Cancer haben ist nicht etwas, was Objekt unseres Wunsches ist. Hingegen, dass du die Marathonzeit läufst, die du dir gesetzt hast, da habe ich eine positive Haltung dazu. Das befürworte ich ja, dass das
zum Tragen kommt. Soll ich das mal schon mal? Ich versuche mir das gerade. Also es geht ja so vereinfacht, das hast du jetzt ja gerade nochmal gesagt, um Überzeugungen einerseits und Pro-Einstellungen oder Wünsche andererseits. Ne? Mhm. Und ich versuche, das ist jetzt wirklich ins Blaue, also ich habe mir da in diesem Sinne vorher noch nie Gedanken drüber gemacht, aber was ich mir jetzt gerade nicht, also wenn jemand sagt, ich glaube nicht mehr an Gott, zum Beispiel klassisches Ding, guck dir doch das Leid auf der Welt an, ne? Das hast du ja auch als Beispiel genannt, dann würde man ja eben erstmal sagen, das bedeutet, er ist nicht mehr davon überzeugt, er oder sie, dass es Gott gibt. Mhm. Das betrifft jetzt die Überzeugungsseite. Mhm. Und ich versuche mir jetzt gerade zu überlegen, ob ich das plausibel finde, eben zu sagen, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, man kann sich ja Beispiele bauen, an denen man sagt, naja, ich wünsche mir, ich wünschte mir, dass ich eine bestimmte Pro-Einstellung habe, aber ich habe diese Pro-Einstellung nicht. Das ist ja erstmal gar nicht so unplausibel. Aber dann trotzdem zu sagen, dass ich sozusagen auf den Bezugspunkt dieses niedrigstufigeren Wunsches, also dieser ersten Einstellung, dass ich mit Bezug darauf immer noch Glauben habe, finde ich irgendwie
zu weit,
intuitiv. Ja. Also es ist aber erstmal nur eine Intuition. Ne? Kommt mir irgendwie intuitiv gar nicht mal so plausibel vor, weil es auch, weil ich auch das Gefühl habe, dass da eben über zwei verschiedene Dinge gesprochen wird. Ne? Also zum einen eben, ich bin nicht überzeugt davon, dass es Gott gibt. Ja, dann denke ich, kann man schon sagen, okay, du glaubst nicht an Gott. Ja, aber du wünschst dir, dass es Gott gibt. Da würde ich mich vielleicht noch drauf einlassen, dass ich dann davon sprechen kann. Zu sagen, okay, du glaubst
so an Gott. So was wie Hoffnung würde da dazu.
Genau, genau. Aber wenn das jetzt auch nicht mehr da ist, und sozusagen nur noch ein höherstufiger Wunsch. Also du würdest dir wünschen, dass du dir wünschst, dass es Gott gibt, dass das ausreichend sein soll, um davon zu sprechen, dass du eben Hoffnung hast. Hoffnung passt dann doch auch nicht mehr, ne? Dass du glaubst, also man könnte sagen, ich wünsche mir, dass es Gott gibt, aber ich bin davon nicht überzeugt.
Ja.
Das wäre doch eine Aussage, die kann man sich, ne, plausibel machen. Und dann würde ich auch sagen, genau, dann würde ich vielleicht sagen, ja, du hast Hoffnung, dass es Gott gibt. Aber wenn du jetzt sagst, ich wünsche mir weder, dass es Gott gibt, noch bin ich davon überzeugt, dass es Gott gibt. Aber ich wünschte mir, dass ich mir wünschen würde, dass es Gott gibt. Also wo führt uns das hin?
Ja.
Verstehst du, weil es ist jetzt so ein bisschen geschwurbelt, aber ich hoffe, ich kann klar machen, wo meine Intuition dahin geht.
Das liegt an der Vielstufigkeit dieser der Theorie da dahinter. Ich teile deine Bedenken. Mir scheint auch diese höherstufigen Wünsche gar nicht so geeignet zu sein als Beispiel dafür. Bei Frankfurt
nehmen die auch eine andere Rolle
ein. Harry Frankfurt. Vor allem scheint mir hier, so wie du es auch beschrieben hast, wird es auch nochmal deutlich, gar nicht so sehr nur ein Wunsch zu sein, sondern da scheint eine sehr kognitive Komponente auch dabei zu sein. Also die Überzeugung, nämlich über diesen niederstufigen Wunsch, der irgendwie schon beinhaltet, Gott existiert, das wünsche ich mir. Also das ist ja nicht nur Objekt eines Wunsches, sondern auch der Überzeugung, die ich dann habe und auch über mich. Ich glaube aber, vielleicht werden wir da zu weit weggeführt. Es gibt nämlich noch andere Pro-Haltungen, die sich von eben den Flat-Out-Desires abgrenzt oder eben andere Pro-Attitüden, die sich von den Flat-Out-Desires, den Wünschen abgrenzt. Sie sagt zum Beispiel eben so vergleichende Wünsche, hatte ich vorher schon genannt, einfach eine Zustimmung, wo man sagt, yay, Gott existiert. Also so eine generelle Zustimmung gehört auch dazu. Wobei das natürlich bei Leuten, die den Glauben verloren haben, schwierig ist, dass die dann noch sagen, yay, Gott existiert, wenn sie in einer existenziellen Krise sind. Oder was sie auch sagt, und dann kommen wir, glaube ich, aber an einen zweiten Kritikpunkt hin. Sie nennt es Weak Desire. Einfach eine schwächere Form. Genauso wie ich sozusagen vielleicht auch nicht hundertprozentig davon überzeugt sein kann, dass Gott existiert, also nicht hundertprozentig meine ganze Überzeugungskraft in diesen Satz Gott existiert legen kann, sondern sagen, ich bin, also man könnte es mathematisch darstellen, zu 0,7% oder 0,2% nur überzeugt oder Punkt 2. Aber das scheint mir ein bisschen so ein leichter Ausweg zu sein, von dem ich nicht so richtig weiß, also ob er nicht so ein, wie soll ich sagen, weißt du, das ist so ein Deus ex machina, also so ein, das ist jetzt die Lösung, die hier so reingeflogen kommt. Wir haben halt volle Überzeugungen, und wenn die nicht funktioniert und nicht mehr da sind, dann haben wir auch sowas wie schwächere Wünsche, nicht Überzeugungen, Wünsche. Und die können dann erklären.
Genau, das ist so ein bisschen, also ich habe den Text nicht gelesen, deswegen alles, was ich jetzt sage, ist vielleicht Nonsens, aber es ist...
Was du sagst, ist Nonsens.
Ja, komm. Also,
außer das vorher, nein.
Es ist halt so ein bisschen, hat ein bisschen so einen stipulativen Charakter, ne? Also ich habe das, und wenn man jetzt nochmal diese Analogie, weiß ich jetzt schon gar nicht, aber diesen Vergleich zu Frankfurt zieht und sozusagen die Rolle, die First Order and Second Order Volitions haben. Vor allen Dingen in ihrem Verhältnis zueinander. Also man könnte jetzt hier sagen, Wünsche erster Ordnung oder bei Frankfurt Volitionen erster Ordnung, Volitionen zweiter Ordnung, dann zeichnet sich ja gerade Willensfreiheit, also das sozusagen, worum es jetzt geht, ne, jetzt geht es nicht um Willensfreiheit, sondern um Glaube, um den Nachweis von Glauben oder Hoffnung hatten wir jetzt schon, gerade dadurch aus, dass die bei Frankfurt übereinstimmen.
Mhm. Ja.
Ne? Also dass, ja. Dass die in eine Richtung, könnte man vielleicht sagen, zeigen. Und da, das ist sein Kriterium zu sagen, wenn deine Wünsche, jetzt um das mal zu übersetzen, erster und zweiter Ordnung übereinstimmen, dann ist das, zeichnet sich das oder ist es ein Hinweis auf deine Willensfreiheit oder auf deine freie Willensäußerung, die daraus resultiert. Ja.
Ja.
Und hier wird's ja sozusagen einfach, deswegen ist es dann vielleicht doch nicht vergleichbar. Na, hier wird ja einfach gesagt, es gibt's zwar so mehrstufige Wünsche und Pro-Einstellungen auch ganz verschiedener Art, das hast du gerade gesagt, ne? Aber wenn die einen nicht greifen, dann gibt's immer noch andere und die reichen uns dann im Zweifel auch aus.
Ja.
So, ja. Also wie gesagt, ich kann's nicht beurteilen, ob es richtig ist, was ich jetzt sage mit Bezug auf diesen Text.
Ja. Ich, wie gesagt, sind wir nochmal bei diesen, bei dieser Form. Ich glaube, auch wenn es, du sagst, es stipulativen Charakter hat, also eben so Stipulation wäre, wir bringen das halt jetzt ein, um unser Problem zu lösen, aber wir haben es eigentlich nicht wirklich begründet, dass wir das jetzt nehmen können. Dem würde ich zustimmen. Mir scheint es auch so ein bisschen so zu sein. Ich glaube aber trotzdem, dass es interessant ist, dass dieser Text interessant ist, weil er uns erstens so ein paar Begriffe an die Hand gibt und so ein bisschen so ein Phänomen, und das meinte ich am Anfang auch, ein Phänomen, das wir eben jetzt nicht nur im religiösen Bereich sehen oder untersuchen, das machen nicht nur Religionsphilosophen, sondern auch eben im zwischenmenschlichen Bereich sehen. Ja, eine Zuversicht, darum finde ich Zuversicht, finde ich so gar nicht so ein schlechter Zusatzbegriff, um Faith zu übersetzen. Also wir sehen das auch. Ich glaube an dich, dass du die Marathonzeit schaffst oder andere Dinge. Und es gibt uns jetzt so Begriffe an die Hand, so Unterscheidungen, schon erstens kognitive, also Überzeugungen und Wünsche als Teil eben dieses Phänomens, mit dem wir jetzt versuchen könnten, natürlich eben auch zwischenmenschliche Phänomene zu analysieren. Deswegen finde ich das gar nicht interessant. Und auch wenn es wirklich so ein bisschen klingt, als wären jetzt sozusagen diese schwächeren Wünsche hier einfach so eingefügt, ist schon was dran, zu sagen, na ja, also vielleicht bleibt so ein Phänomen, wie dass jemand an eine andere Person glaubt oder eine bestimmte religiöse Glauben hat, bestehen, und es wird erklärt durch eine dieser beiden Komponenten, aus denen der Glaube besteht, nämlich eine Überzeugung und ein Wunsch. Und auch wenn es vielleicht, das finde ich eben auch schon unplausibel zu sagen, da steckt immer ein starker Wunsch dahinter, so bleibt es doch vielleicht, so wird es plausibler zu sagen, naja, vielleicht haben wir Menschen sagen, weniger starke Pro-Haltungen, Befürwortungen dieses Zustandes, und sie sind dennoch nach wie vor auch Menschen, die glauben, im religiösen oder im zwischenmenschlichen Bereich. Deswegen fand ich den Text so interessant und wollte das als Beispiel, glaube ich, so ein bisschen auch präsentieren und diskutieren dafür, dass Religionsphilosophie eben bei weitem nicht nur etwas ist, was man in, oder eigentlich überhaupt nicht nur, was man in religiösen Kreisen macht.
Auf jeden Fall.
Sondern es ist also eigentlich eine starke erkenntnistheoretische Haltung hat, wenn es eben um Überzeugungen geht und wie die alle zusammenhängen. Und das finde ich interessant, und vielleicht können wir ja auch in dem Bereich noch ein paar Sendungen finden.
Das schaffen wir bestimmt. Und da würde ich dir recht geben, ich fand auch, vielen Dank auch dafür, einen sehr interessanten Text, und zwar genau aus den Gründen, die du jetzt auch gesagt hast. Und ich glaube, ich musste auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Tatsächlich. Und dann hat es ja schon was so, sozusagen was erreicht. Ne?
Ich glaube, Gedankenfutter haben wir heute sehr viel
gekriegt. Das glaube ich auch. Jetzt aber habe ich ein ganz starkes, einen starken Wunsch nach dem Pain au Chocolat, was hier neben mir liegt.
Das ist auch eine gute Idee.
Und deswegen
ist unsere kurze Folge schon vorbei.
Unsere kurze Folge ist nach circa einer Stunde und 15 Minuten dann damit auch. Jetzt machen wir eine lange, oder?
sehr schön.
Wie auch immer, vielen Dank, Andreas, für diesen Text.
Vielen Dank dir.
Und ich würde sagen, wie immer, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.
Ciao.